Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Marcel Malgo, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören dieser Sendung.
Dieser Morgen steht unter dem Thema Ströme lebendigen Wassers. Und wir wollen uns nun erheben und ich lese aus dem Johannesevangelium die Worte ab Vers 37 von Kapitel 7. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Viele nun vom Volk, die diese Rede hörten, sprachen: Dieser ist wahrlich der Prophet. Andere sprachen: Er ist Christus. Bis soweit das Wort des Herrn.
Ich weiß nicht, ob einige von euch sich erinnern, vor ein paar Wochen haben wir hier über diesen Text schon gesprochen, der jetzt auch Peter vorgelesen hat, nämlich der Text aus Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir über diesen Text geredet haben. Und zwar unter dem Thema damals Erweckung, was dazu nötig ist. Heute möchte ich noch einmal auf dieses Wort eingehen. Ganz kurz etwas, was wir letztes Mal durchgenommen haben. Wir haben gesehen, und das ist interessant, dass dieser Text zwei Übersetzungsmöglichkeiten hat und dass beide Übersetzungsmöglichkeiten biblisch gesehen richtig sind. Ich glaube sogar, dass der Herr beides gemeint hat, als er das ausgerufen hat. Also die erste Übersetzungsart, die wurde jetzt schon zweimal gelesen, ich lese es noch einmal, das ist die bekanntere, ja, wie zum Beispiel Luther und Schlachter das übersetzen. Eben, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist sehr geläufig, ja, man zitiert diesen Text auch so. die zweite Übersetzungsart. Und die stimmt auch, auch biblisch gesehen. Zum Beispiel Hermann Menge übersetzt das und auch andere. Die zweite Übersetzungsart lautet so: Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendiger Wassers fließen. Merkt ihr den Unterschied? Also einmal bezieht sich das, wie die Schrift sagt, auf den Glauben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und das andere Mal, bei der anderen Übersetzung, bezieht sich dieses, wie die Schrift sagt, auf den Ausdruck Ströme lebendigen Wassers. Eben, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich wiederhole noch einmal, beide Übersetzungsmöglichkeiten sind biblisch gesehen richtig. Denn einerseits muss tatsächlich unser Glaube in der Schrift gegründet sein und in nichts anderem. Und andererseits dürfen wir unbedingt erwarten, eben wie die Schrift uns sagt, dass Ströme lebendigen Wassers uns gegeben werden. Jetzt damals, als wir diesen Text behandelten, eben die etwas bekanntere Lesungsart, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendige Wassers fließen. Da wurde uns eine Wahrheit sehr wichtig, das will ich noch kurz wiederholen, nämlich, dass der Herr denjenigen, die ihn aufgrund der ganzen Heiligen Schrift glauben, Erweckung verspricht. Ich meine, wenn er sagt, dass Ströme lebendige Wassers fließen werden, das ist doch Erweckung. Also, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann verspricht er, dass wer an ihn glaubt, aufgrund der Schrift. Das heißt, dass der Glaube nur in der Schrift gegründet ist. Der darf erwarten, dass Ströme lebendigen Wassers ihm gegeben werden. Anders gesagt, er darf Erweckung erwarten. Aber wohlverstanden, es handelt sich hier nicht um irgendeinen Glauben, sondern um den Glauben, der sich absolut und allein in der Schrift gründet. Derjenige, der so glaubt, darf Ströme lebendigen Wassers oder anders gesagt eine Erweckung erwarten. Heute, meine lieben Geschwister, wollen wir uns jetzt der zweiten Übersetzungsmöglichkeit dieses Textes zuwenden, eben wie zum Beispiel Hermann Menge sie übersetzt. Vielleicht haben hier einige die Hermann Menge Bibel bei sich. Ich lese es noch einmal. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also heute wollen wir uns mit diesem Text beschäftigen und vielleicht geschieht das etwas anders, wie wir jetzt erwarten würden. Wenn wir jetzt reden über Ströme lebendigen Wassers, an was denken wir? Wenn wir reden über Erweckung, an was denken wir? Dann denken wir doch automatisch immer an gewaltige, spürbare Manifestationen direkt von Gott. Wir denken an kraftvolles, sichtbares Wirken des Heiligen Geistes, nicht wahr? Wenn man darüber redet, Ströme lebendigen Wassers, man denkt an etwas Großes. Ja, das ist natürlich klar, das ist auch so, das hat seine Berechtigung, aber Frage, ist das immer so? Muss man immer, wenn man über Ströme lebendigen Wassers spricht, muss man dann immer an solche Auswirkungen denken? Darüber wollen wir heute miteinander nachdenken. Also, unser Text, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier ist ganz klar, und ich sage es noch einmal, dass sich dieses, wie die Schrift sagt, auf den Ausdruck Ströme lebendigen Wassers bezieht. Mit anderen Worten, eine direkte Folge des Glaubens an Jesus Christus sind, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers. Mit anderen Worten, wenn du an Jesus glaubst, dann müssen Ströme lebendigen Wassers da sein in deinem Leben, wenn es nicht so ist. Da müssen wir uns fragen, was los ist. Wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der darf unbedingt damit rechnen, dass aus seinem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Das hat die Schrift versprochen. Und schauen Sie, dass das wirklich so ist, das beweist nur schon in erster Linie der Kontext, der Zusammenhang, in dem dieser Text steht. Also, Unser Text, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn man den nächsten Vers liest, den nächsten Vers, Vers 39, dann gibt uns Johannes eine Erklärung, der Schreiber dieses Evangeliums, was Jesus damit meint. Das heißt, er weist uns hin auf den Kontext, auf den Zusammenhang, wie wir das zu verstehen haben. Ja? Nämlich, er sagt dann in Vers 39, das sagte er, Jesus, aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also ganz allgemein gesagt, unser Text aus Johannes 7, Vers 38 steht ganz klar im Kontext zu Apostelgeschichte 2, wo von dem Empfang des Heiligen Geistes die Rede ist. Diese Ströme lebendigen Wassers, die Jesus verspricht, demjenigen, der an ihn glaubt, beziehen sich in erster Linie auf Apostelgeschichte 2. Aber jetzt eine Frage, und das ist eine wichtige Frage. Ist das alles? Ich meine, ist damit der Zusammenhang, der Kontext, in dem unser Text steht, erschöpfend erklärt? Oder anders gefragt, spricht die Erklärung des Johannes in Vers 39, die Erklärung, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, spricht diese Erklärung nur vom Empfang des Heiligen Geistes? Also man kann jetzt sagen, jawohl, das weist hier nach Apostelgeschichte 2 und das ist alles nach dem Empfang des Heiligen Geistes. Meine lieben Geschwister, ich glaube, darüber hinaus, also abgesehen vom Empfang des Heiligen Geistes, wird noch etwas ganz anderes gemeint. Wenn Jesus verspricht, dass wer an ihn glaubt, dass der Ströme lebendiger Wassers bekommt. Nämlich, dann wird auch gemeint, dass erfüllt werden mit dem Geist. Also nicht nur den Empfang des Heiligen Geistes, aber das erfüllt werden mit ihm. Wie zum Beispiel Epheser 5, Vers 18 sagt, lasst euch vom Geist erfüllen. Oder wie die alte Luther sagt, werdet voll Geistes. Ich glaube, dass die Worte Jesu, von dessen Leib werden Ströme lebendiger Wasser fließen, dass sie ihre schlussendliche Erfüllung nicht nur im Empfang des Heiligen Geistes finden, sondern im Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Jetzt möchte ich ganz kurz etwas sagen über diesen Ausdruck Ströme lebendigen Wassers oder, um es anders zu sagen, über das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Wir haben darüber schon viel gesprochen und ich möchte da nicht lang dran verweilen, aber ich muss doch einiges sagen. Ich lese jetzt dazu noch einmal Epheser 5, Vers 18 und zwar den ganzen Text. Da steht ja noch etwas davor, ja? Es steht nicht nur, werdet voll Geistes, sondern der ganze Text lautet folgendermaßen. Epheser 5, Vers 18. Und der Luther, der hat hier seine kräftige Sprache, ja? Der sagt, und saufet euch nicht voll Wein, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Jetzt folgendes. Leider ist es gerade dieser Text, der viele Gläubige, Kinder Gottes, zu der irrigen Annahme verleitet hat, dass Ströme lebendigen Wassers oder eben die Fülle des Geistes, dass das zu unkontrollierbaren Zuständen führen kann. Warum? Warum? Weil, so sagt man, ein Betrunkener auch nicht mehr weiß, was er tut. Und wenn das erfüllt mit dem Geist, wenn das erfüllt wird mit dem Geist hier in einem Atemzug mit Trunkenheit genannt wird, dann sei dies eben so zu verstehen, dass man trunken werden könne im Geist. Und dieses Trunkenwerden im Geist legt man dann so aus, und das geschieht in vielen Gemeinden, dass der Mensch, der so richtig in diesen Zustand geraten ist, der also so richtig vom Geist, man kann fast sagen, überfallen worden ist, dass der nicht mehr weiß, was er tut. Aber das ist die Lüge Satans. Das ist die große Unwahrheit. Meine Brüder und Schwestern, Gott ist ein Gott der Ordnung. Der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Aber warum haben wir heute als Begleiterscheinungen des sogenannten Toronto-Segens dieses unkontrollierbare Lachen, Brüllen und sich auf den Boden wälzen? Jeder von uns hat das jetzt schon sicher zur Kenntnis genommen. Warum ist das da? Eben, weil man sagt, hier steht ja, Saufet euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Das steht in einem Atemzug geschrieben. Also das Vollwerden vom Geist, das kann dieselben Auswirkungen haben wie einer, der viel getrunken hat. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz fest dagegen wehren. Das ist nicht von Gott, sondern von Satan. Wir wollen festhalten an der Aussage Jesu. Ich möchte das betonen. Eben dieses Wort, das er ausruft, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir wollen uns daran festhalten, aus Ströme lebendigen Wassers. Oder die Fülle des Geistes, das sind reale Dinge. Das hat uns die Bibel versprochen. Das ist etwas, was es gibt. Und wisst ihr, dass heute so viele Missstände damit getrieben werden? Im christlichen Lager. Das nimmt nicht die Wahrheit dieser Sache weg. Das heißt, das nimmt nicht weg, dass Gott uns solche Verheißungen gegeben hat. Das nimmt nicht weg, dass Jesus Christus am letzten Tag aufgestanden ist und gerufen hat, wer an mich glaubt, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das verspricht die Schrift. Und wir müssen unseren Finger drauflegen und sagen, Herr, das ist eine Verheißung. Aber wir müssen uns wappnen, dass nicht der andere uns da eine Auslegung gibt, die nicht biblisch ist. Ja, wir können uns vielleicht ganz kurz mal eine solche Verheißung der Schrift zu Gemüte führen. Ich meine, Jesus steht auf und sagt, wer an mich glaubt, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das verspricht die Schrift. Ja, wo hat er dann hier die Schrift zitiert? Ja, zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Ich lese es kurz vor. Das ist so eine Schriftstelle. Da heißt es, ich will reines Wasser über euch bringen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist eine der Schriftstellen des Alten Testamentes, die über Ströme lebendigen Wassers reden. Und wahrscheinlich war es diese Stelle und vielleicht noch einige andere, an die Jesus dachte, eben als er aufstand und rief, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendige Wassers fließen. Meine Brüder und Schwestern, das will ich benachdrucken heute Morgen, dass wir unbedingt das für uns persönlich nehmen müssen. Es gibt hier solche, die vegetieren dahin, geistlich gesehen. Aber Jesus hat gesagt, wenn du an mich glaubst, dann garantiere ich dir, dass Ströme lebendigen Wassers aus dir kommen müssen. Das heißt, dass du ein erweckter Mensch sein kannst, dass du im Sieg leben kannst, dass du die Kraft Gottes verspürst. Heute sitzen solche hier, die verspüren das nicht. Die haben das nicht, nicht wahr? Sind Christen, glauben an Jesus. Bitte, Jesus hat als Kennzeichen gegeben, als ein echtes Kennzeichen des Glaubens, dass Ströme lebendigen Wassers fließen müssen. Er beruft sich auf die Schrift. Er beruft sich auf die Schrift, er sagt, Ströme lebendiger Wassers werden fließen. Das verspricht die Schrift. Und ich betone noch einmal, Ströme lebendigen Wassers, das ist eine absolut reale Sache. Und du darfst heute deinen Finger drauflegen und sagen, Herr, das brauche ich. Das brauche auch ich. Aber hüte dich vor der Auslegung des Teufels. Hüte dich davor. Unser Geist, der Geist, der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Er schaltet den Verstand des Menschen nicht aus, sondern er benutzt ihn sogar. Jetzt eine wichtige Frage. Wie äußert sich das in unserem Leben? Wenn tatsächlich geistgewirkte Ströme lebendigen Wassers uns durchdringen, wie äußert sich das? Ich habe schon einiges gesagt, ich will jetzt noch tiefer darauf eingehen. Ich habe am Anfang gesagt, ganz am Anfang, dass wir, wenn wir über Ströme lebendigen Wassers reden, dass wir dann automatisch an gewaltige, spürbare, ja, vor allem spürbare Manifestationen des Herrn denken, ja. Dass wir automatisch an kraftvolles, sichtbares Wirken des Geistes denken. Und das hat seine Richtigkeit, natürlich. Denn der Gott, unser Gott des Himmels, der beweist sich tatsächlich oft in mächtiger Weise an uns, ja? Übernatürlich, dass man sagen muss, das kann nur Gott. Schauen Sie, wenn eine Erweckung, sagen wir, eine richtige biblische Erweckung voll und ganz im Gange ist, und das ist oft geschehen in der Gemeinde Jesu, ich weiß nicht, ob Sie informiert sind, aber es gibt da einige Bücher, die man lesen sollte, über Erweckungen, über echte Erweckungen. Ja, das sind natürlich schon Sachen passiert, die normal nicht passieren. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und wenn eine echte Erweckung voll und ganz im Gange ist, dann äußern sich diese Ströme lebendigen Wassers selbstverständlich in mächtiger, gewaltiger Art und Weise. Da können ganze Dörfer erfasst werden. Ich habe soeben ein Buch fertig gelesen, das die Lebensgeschichte von Finney, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den Evangelist Finney. Der war Erweckungsprediger und in seiner Zeit hat Gott das geschenkt. Ich glaube auch, dass er es heute tun will. Aber damals ist das passiert. Ganze Dörfer wurden erfasst. Ja, da hat sich dieser Ströme lebendige Wassers haben sich natürlich ganz wunderbar und mächtig bewiesen. Aber das ist nicht immer so. Gott handelt oft auch ganz anders. Und da können sich diese Ströme lebendigen Wassers oder die Fülle des Geistes, da können sich ganz anders äußern. Wann? Und ich denke, dass das auf uns zutrifft. Dann, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn Gott sich entschlossen hat, Erweckung zu geben, aber wenn er diese Erweckung ganz im Kleinen entstehen lässt, nämlich in den einzelnen Gliedern unter uns, die dazu bereit sind. Wissen Sie, Erweckung, das bedeutet doch zuerst einmal, dass die lauen, trägen Gläubigen zu neuem Leben erwachen, dass sie wieder neu mit Strömen lebendigen Wassers in Berührung kommen, oder? Gott kann hier doch nicht Erweckung geben, wenn hier solche sitzen, die absolut kalt sind innerlich, dürr, trocken, schlafend. Erweckung, das ist, wenn Gott anfängt, in unserer Mitte Menschen einzeln zu erwecken. Und wissen Sie, dann kommen auch die Ströme lebendigen Wassers, ja? Wenn der Einzelne Ja sagt. Aber die kommen dann nicht, sagen wir, eben spürbar und sichtbar und mächtig vom Himmel. Nein, das geschieht tief im Herzen des Menschen, der zu Zerbruch kommen muss. Erweckung des Einzelnen, wissen Sie, was das bedeutet? Dass Kolosser 3, Vers 3 endlich wahr wird in deinem Leben oder wieder neu wahr wird, wo es heißt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Herrliches Wort, nicht wahr? Und ich glaube, fast immer ist der Anfang einer Erweckung eben der, dass Gott anfängt, Einzelne zu erwecken. Innerhalb der Gemeinde. Wir denken so oft an allerlei gewaltige und große Ereignisse, wenn wir über Ströme lebendigen Wassers reden oder über Erweckung reden. Und das ist natürlich richtig. Aber wisst ihr, meine Brüder und Schwestern, wisst ihr, was das größte Ereignis ist? Was etwas ganz Wunderbares ist? Wenn laue, müde Kinder Gottes ganz neu brennend werden, wenn in ihnen persönlich wieder neu diese Ströme lebendigen Wassers anfangen zu fließen, das ist etwas Großes, das ist etwas Mächtiges. Und das haben wir mehr denn je nötig, heute in dieser Zeit. Denkt einmal an Elia in diesem Zusammenhang. Bitte, Elia war kein lauer Gläubiger, ja? Der war nicht lau, absolut nicht. Aber Elia, der war einmal so angeschlagen in seinem Leben, so angeschlagen, dass er wünschte zu sterben. Anders gesagt, dieser Elia, da war einmal ein Punkt in seinem Leben, der hatte dringend nötig eine Erweckung. Der hatte dringend nötig neue Ströme lebendiger Wassers. Schon seltsam, dass dieser Elia der Mann ist, durch den wahrscheinlich die größte Erweckung ausgebrochen ist, die es je gegeben hat auf dieser Erde. Ihr kennt doch die Geschichte auf dem Karmel, ja? Das ist Erweckung, nicht wahr? Das ist Erweckung. Ich denke, das ist die größte Erweckung, die je bestanden, geschehen ist auf dieser Erde. Ein ganzes Volk wurde zum Herrn gebracht. Ich lese nur einen Text, 1. Könige 18, Vers 39. Als alles Volk das sah, ja, alles, was Elia getan hatte und gepredigt hatte, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das hat mich so durchdrungen, ganz neu. Das ist Erweckung, nicht wahr? Das ist Erweckung, ein ganzes Volk. Aber ich will jetzt nicht über diese Erweckung reden, sondern vielmehr über das Werkzeug dieser Erweckung, den Elia. Und wissen Sie, es ist fast merkwürdig, aber dieser mächtige, große Elia, durch den damals diese gewaltige Erweckung auf dem Karmel ausgebrochen war, der hatte selbst wieder ganz neu eine Begegnung mit dem lebendigen Gott nötig. Warum? Heute Morgen hat bei den Brüdern einer gebeten, einer der Brüder, Herr, befreie uns auch von Menschenfurcht. Und da muss ich denken an Elia. Ob wir es glauben oder nicht, dieser Elia litt unter Menschenfurcht. Und zwar so sehr, dass er dadurch lebensmüde wurde. Bitte wollen wir das einmal lesen? Nachdem diese große Erweckung stattgefunden hatte auf dem Berg Karmel, das lese ich nicht, das kennen wir hoffentlich. Und nachdem Elia in Gottes Namen diese Baalspriester ausgerottet hatte, da lesen wir in 1. Könige 19 in den Versen 2 bis 4 folgendes. 1. Könige 19, 2 bis 4. Da sandte Isebel, Isebel war die Frau des gottlosen Königs Ahab, da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast, diesen Baalspriestern. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wachholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. O meine Brüder und Schwestern, wie sehr hatte dieser große Elia, dieses mächtige Werkzeug, selbst wieder eine Erweckung nötig. Nötig, von Gott angerührt zu werden. Wie sehr benötigte er, gerade er, Ströme lebendigen Wassers. Das zeigt uns, dass niemand ausgeschlossen ist. Niemand. Kein Prediger, der hier predigt. Kein Ältester. Niemand. Was wir auch sind, was wir auch tun. Alle bedürfen wir ganz neu Ströme lebendigen Wassers. Und wisst ihr, nun sehen wir, dass Gott ihm diese neue Begegnung schenkt. Ja? Gott schenkt Elia eine neue Begegnung. Gott gibt ihm gleichsam neue Ströme lebendigen Wassers. Wie tat Gott das? Aus 1. Könige 19, Vers 11, da heißt es, der Herr sprach, gehe heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Mit anderen Worten, Elia, mache dich bereit, denn ich will dir ganz neu begegnen. Und jetzt kam der Herr. Und das sind so wunderbare Worte. Wie kam er? Ich lese Ihnen 1. Könige 19, ab Vers 11, den zweiten Teil bis Vers 13. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun? Elia. Meine Brüder und Schwestern, es heißt hier nicht, dass Gott nie in einem großen und starken Wind kommt, sondern es heißt, dass er für Elia damals nicht in einem großen und starken Wind kam. Es heißt ja auch nicht, dass Gott nie in einem Erdbeben oder in einem Feuer erscheint. Es heißt hier lediglich, dass Gott nicht für Elia in dieser Art und Weise kam. Nein, als es darum ging, Elia persönlich wieder eine neue Begegnung mit dem Herrn zu geben, er hatte das nötig. Als Elia persönlich wieder neue Ströme lebendigen Wassers brauchte, eine Begegnung mit Gott, Da kam Gott zu ihm in einem stillen, sanften Sausen. Vorher auf dem Berg Karmel, das können Sie nachlesen, als das ganze Volk versammelt war, da war diese gewaltige, kraftvolle Manifestation Gottes absolut vonnöten. Es ging um ein ganzes Volk, da musste was geschehen. Als es aber hernach um den Einzelnen ging, nämlich um Elia selbst, da offenbarten sich diese Ströme lebendigen Wassers ganz anders. In aller Stille, in aller Stille. Meine Brüder und Schwestern, ich glaube, Gott will Erweckung schenken. Er will das. Er will hier Ströme lebendigen Wassers fließen lassen. Und selbstverständlich ist er souverän. Ja? Ich meine, er kann nach wie vor, wenn er will, auf einmal ein ganzes Volk erwecken. Das kann er. Wie es damals unter Elia tat. Es steht ihm auch völlig frei, entsprechende Zeichen und Kraftwirkungen zu gebrauchen. Gott ist souverän. Aber er kann auch, und ich meine, dass das der Fall in der Endzeit ist heute, er kann auch den Einzelnen erwecken. Den Einzelnen, wie eben dieser Elia, neu mit Strömen lebendigen Wassers berühren. Und meine Brüder und Schwestern, eine solche Erweckung wird sich nie in äußerlichen, großen Manifestationen vollziehen, sondern in der Stille, tief im Innern des Menschen, nämlich in seinem Herzen. Und das hoffe ich so, dass das geschieht hier in unserer Gemeinde. Es sitzen hier solche wie Elia, Menschen, die für Gott dastehen, Menschen, die Gott dienen, die Großes schon erlebt haben mit ihm. Aber du musst erweckt werden, vielleicht ganz neu. Und das geschieht ganz still, nur zwischen dir und dem Herrn, dass er anfängt, zu deinem Herzen zu reden. Denkt an Elia, als er wieder neu konfrontiert werden musste mit Strömen lebendigen Wassers. Da wurde er absolut in die Einsamkeit geschickt. Und da war nur das stille, sanfte Sausen. Und so begegnete ihm der Herr wieder ganz neu. Wie wichtig war es für Gott, damals seinen treuen Knecht Elia persönlich wieder neu zu erwecken. Und es geschah in der Stille. Wisst ihr übrigens, dass große, gewaltige Kraftwirkungen, die direkt vom Himmel kommen, also echte, ja, echte, dass sie in den Augen des Herrn oft weniger Bedeutung haben als das Seelenheil des einzelnen Menschen? Soll ich Ihnen zeigen? Denkt einmal an die 70 Jünger, die Jesus ausgesandt hat. 70. Lukas 10, Vers 1. Danach setzte der Herr weitere 70 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Jetzt kommen sie zurück, die 70, ja? Lukas 10, Vers 17. Die 70 aber kamen zurück, voll Freude, und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Ja, das war natürlich herrliche Erfahrung, nicht wahr? Kein Wunder, dass sie sich gefreut haben. Und sie hatten auch das Recht dazu, sich zu freuen. Jetzt, wie beurteilt Jesus diese Sache? Also zuerst einmal bestätigt er ihnen, dass das, was sie bewirkt hatten, dass das wirklich aus Gottes Kraft geschehen war. Er sagt nämlich zu ihnen in Lukas 10, Vers 18 bis 19, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Mit anderen Worten, er sagt, ja, das war echt. Das war von Gott gewirkt. Und die Macht hat ihr von mir erhalten. Ich habe gesehen, den Satan vom Himmel fallen, den Verkläger. Ja, ihr habt die bösen Geister tatsächlich besiegt in meinem Namen. Aber nun kommt das Merkwürdige. Obwohl auch Jesus sich sehr freute, das können Sie nachlesen in den Versen 21 bis 24 von Lukas 10, da heißt es, Jesus frohlockte, ja, obwohl er sich sehr freute, durfte es doch nicht so sein, dass die Freude der Jünger sich nur auf diese Kraftwirkungen beschränkte, die sie in Jesu Namen tun durften. Nein, nein, jetzt kommt nämlich die Ernüchterung. Da sagt Jesus zu ihnen in Vers 20 von Lukas 10, doch, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Mit anderen Worten, ja, es ist herrlich, was ihr verrichten durftet. Aber das soll nicht der Hauptgrund eurer Freude sein. Nein, freut euch vielmehr, dass es mit euch selbst in Ordnung ist. Das ist das Wichtigste. Meine Brüder und Schwestern, wenn Jesus Christus aufsteht am letzten Tag und ruft, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen, dann betrifft das heute dich und mich persönlich. Der Ruf geht heute direkt an uns. Du glaubst an Jesus? Da müssen Ströme lebendigen Wassers da sein. Die müssen da sein. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe müssen, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Bitte, nimm noch einmal zur Kenntnis, dass diese Ströme lebendigen Wassers sich nicht nur darauf beziehen, was bei deiner Wiedergeburt geschehen ist. Nämlich, damals hast du den Geist bekommen, erhalten, empfangen. Nein, sonst wäre ja alles in Ordnung. Wenn sich das, die Ströme lebendigen Wassers nur auf das beziehen würde, dann wäre alles in Ordnung. Dann könnten viele sagen, ja, bei mir stimmt's. Ich glaube an Jesus, ich bin wiedergeboren, ich habe den Geist empfangen, also habe ich die Ströme lebendigen Wassers. Aber ich habe ja zu Genüge erklärt vorhin, dass das nicht das Einzige ist. Nein, Jesus Christus will dich und mich heute erwecken. Ganz persönlich. Er will uns heute ganz neu in Berührung bringen mit Strömen lebendigen Wassers. Dich und mich, dich persönlich, dich allein. Natürlich, er freut sich darüber, dass du auch immer an die anderen denkst, die um dich her sind, deine Familie, die Missionsfelder und so weiter. Aber bitte, glaube mir, in erster Linie verlangt es Jesus danach, dich, dich persönlich zu erwecken. Unsere religiöse Geschäftigkeit steht manchmal wie ein Felsblock vor unserem eigenen Heil. Wisst ihr das? Ich möchte das erklären. Und nochmals nehme ich die Jünger als Beispiel. In diesem Fall nicht die 70, sondern die 12. Wisst ihr das? Sicher, ja. Ihr lest ja die Bibel. Einmal hat er auch 12 Jünger ausgesandt. Das war zu einem früheren Zeitpunkt als die 70. Auch das möchte ich kurz lesen. Markus 6, Vers 7. Er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden. Je 2 und 2 und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Es ging hier um den gleichen Auftrag, wie ihn später auch die 70 erhielten. Und sie führten ihn auch in der gleichen Vollmacht aus. Markus 6, Vers 12 und 13, sie zogen aus, predigten, man solle Buße tun. Und sie trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Auch sie kommen jetzt zurück, ja, zu Jesus und erzählen ihm, was sie getan haben. Markus 6, Vers 30, die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. So, und nun wollen wir auch in diesem Fall wieder ganz genau darauf achten, wie Jesus reagiert. Markus 6, Vers 31. Bitte, ihr müsst das als ein Bild jetzt vor euch haben. Die Jünger sind da, voll Freude. Herr, das und das haben wir getan. Seine Antwort, er aber sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Jetzt lese ich Ihnen zwei andere Übersetzungen dieses Textes. Albrecht-Übersetzung. Er sprach zu ihnen, kommt, lasst uns allein in eine menschenleere Gegend gehen. Da ruht ein wenig. Menge. Er sagte zu ihnen, kommt ihr für euch allein mit mir, abseits an einen einsamen Ort und ruht dort ein wenig aus. Merkwürdig, merkwürdig. Er geht überhaupt nicht ein auf das, was sie ihm sagten. Er hat nur ein Anliegen. Er will sie zur Ruhe führen. Ja, Jesus, hast du denn kein Interesse daran, wie deine Jünger den Auftrag ausgeführt haben? Natürlich hatte er Interesse daran. Aber er hatte mehr Interesse an ihnen selbst. An ihnen, nicht an dem Auftrag. Und wie sie ihn ausgeführt hatten. Schauen Sie, die Jünger kamen nach Hause, ja? voll von dem, was sie in Jesu Namen bewirken konnten. In ihren Augen waren tatsächlich Ströme lebendigen Wassers geflossen. Sie hatten Erweckungsluft gespürt. Und er geht nicht darauf ein. Er nimmt sie an der Hand und führt sie zur Ruhe. Was bedeutet das? Mein Bruder und meine Schwester, du hast vielleicht schon sehr viel getan für Jesus. Und bitte, er wertschätzt das auch. Steht doch in Hebräer 6, Vers 10 geschrieben, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Aber doch besteht die Möglichkeit, dass Jesus Christus mehr Interesse hat an dir persönlich als in alles, was du ihm getan hast. Warum? Weil er dich persönlich erwecken will. Weil er dich persönlich neu mit Strömen lebendigen Wassers konfrontieren will. Oder anders gesagt, und hier haben wir das Bild der Jünger, weil er dich persönlich neu zur Ruhe führen will. Wohlverstanden, Jesus anerkennt deine Dienstwilligkeit. Er freut sich über deinen Eifer. Zumal er selbst dich ja berufen hat, ihm zu dienen. Aber trotzdem kommt vielleicht in deinem Leben etwas zu kurz. Du selbst. Du findest nicht mehr die innere Ruhe, die du so dringend nötig hast. Jesaja 57, Vers 10, das ist ein ernstes Wort. Da sagt der Herr, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und du sprichst nicht, ich lasse es. Ja, fragst du jetzt vielleicht, soll ich denn allen Dienst, den ich für den Herrn tue, fahren lassen? Muss ich damit allem aufhören? Jesus selbst hat mich doch berufen, um ihm zu dienen, um das und jenes für ihn zu tun. Nein, du musst nicht mit allem aufhören, aber bitte prüfe einmal Folgendes. Stimmt die Waagschale? Das heißt, kommt die Pflege deines eigenen inneren Lebens nicht viel zu kurz? Ich glaube, das ist eine Not heute, in unseren Tagen, auch in Missionswerken, wo man arbeitet für Jesus. Tag für Tag, abends, morgens und auch du, wo du bist. Frage dich, all das, was du für Jesus tust, was kann er für dich tun? Was kann er für dich tun? Wisst ihr, Jesus wusste um dieses Problem und deshalb hat er sowohl die 70 Jünger als auch die 12 hat er irgendwie einen Dämpfer auferlegt. Bei den 70 dämpfte er sofort ihre Euphorie, indem er hinwies auf sie selbst und ihnen sagte, dass ihr eigenes Seelenheil viel wichtiger ist als alle Dämonenaustreibungen. Und die 12, die nahm er, auf dass das Gleichgewicht der Waage wieder stimmte, mit sich mit und brachte sie zur Ruhe. Mein Bruder und meine Schwester, Frage, wie steht es mit dir persönlich? Bist du jemand, der sich um die halbe Welt kümmert, aber dein eigenes inneres Leben verkümmert? Bist du jemand, der viel über Erweckung spricht und was Gott alles tun soll, aber selbst lässt du dich nicht erwecken? Gehörst du zu denen, die viel über Frieden reden, aber ganz tief in dir herrscht großer Unfriede? Wünschst du deinem Nächsten, dass er endlich einmal voll wird von Strömen lebendigen Wassers, aber in dir selber ist nur ein Rinnsal? Wenn das so ist, dann rufe ich dir jetzt ganz entschieden Römer 2, Vers 4 zu, wo Apostel Paulus sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Mit anderen Worten, kehre um, komme zur Einsicht, dass gerade du neue Ströme lebendigen Wassers benötigst. Fange an, um dein eigenes geistliches Leben besorgt zu sein. Ich sehe das einfach als eine Gefahr heute. Wir sind enorm beschäftigt. Und unser eigenes Leben, unser inneres Leben verkümmert. Bitte, sorge dich einmal nicht um alle anderen Anliegen, so wichtig die auch sein mögen, sondern bekümmere dich einmal ganz neu um dein eigenes geistliches Leben. Frage den Herrn, ob er dir nicht ganz neu Ströme lebendigen Wassers geben möchte. Und Gott wird es tun. Wenn ich sage, fange an, dein eigenes geistliches Leben, für dein eigenes geistliches Leben besorgt zu sein, dann muss ich denken an den ermordeten israelischen Premierminister Yitzhak Rabin. Es geht mir jetzt nicht darum, über seine Politik zu reden und ganz und gar nicht, ob es jetzt gut oder schlecht war, was er getan hat. Ich möchte einmal ganz einfach Folgendes sagen über ihn als Mensch. Er hat sich ja enorm eingesetzt für sein Volk, nicht wahr? Er war im wahrsten Sinne des Wortes um ganz Israel besorgt, aber nicht um sein eigenes Leben. Er bekümmerte sich um vielerlei Anliegen, aber nicht um das wichtige Anliegen seiner eigenen Sicherheit. Er beschäftigte sich täglich mit enormen Problemen. Aber das größte Problem schob er von sich weg, nämlich die Tatsache, dass sein eigenes Leben gefährdet war. Und diese Nachlässigkeit hat ihm das Leben gekostet. Man wusste in Israel, dass das geschehen konnte. Er auch. Und er hat sich um alles bekümmert, hat sich gesorgt um alles, aber nicht um sein Leben. Mein Bruder und meine Schwester, willst du vielleicht nicht einsehen heute, dass dein geistliches Leben sehr gefährdet ist, weil du dich so viel mit weiß nicht was allem beschäftigst, mit der halben Welt? Natürlich, ich habe das gesagt, ich sage noch einmal, es ist eine gute Sache, ein offenes, ein großes Herz zu haben für die Mission, für den anderen, für den Nächsten. Aber manche laufen sich daran tot. Es war objektiv gesehen nicht schlecht, was Rabin alles getan hat für sein Volk. Aber ob all dem Einsatz für sein Volk vernachlässigt er sein eigenes Leben? Warum werden einmal viele vor Jesus stehen oder sagen wie manche, die werden sagen, ja Herr, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan, Werke getan, sogar Kräfte ausgeübt, das heißt, es sind Wunder geschehen und so weiter. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Warum? Meine Brüder und Schwestern, das ist eine ganz wichtige Frage. Willst du nicht heute beginnen, alles, womit du dich beschäftigst, so gut es auch sein mag, einmal liegen zu lassen, um dich mit dem Wichtigsten zu beschäftigen, nämlich mit deinem eigenen geistlichen Leben? Vielleicht brauchst du persönlich wieder ganz neu Ströme lebendigen Wassers. Denk doch an Elia, ein Mann, der eine gewaltige Erweckung gebracht hat, das heißt Gott durch ihn, aber sein eigenes Leben, er braucht wieder neu diese Ströme lebendigen Wassers. Vielleicht brauchst du das auch. Wie sehr würde das dein Leben verändern? Höre diesbezüglich noch Zacharia 14, Vers 8, wo es heißt, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Das Wort ist eine Prophezeiung über das Ende des Zeitalters Israels. Und ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Aber der letzte Teil dieses Verses will ich noch einmal lesen. So wird es sein im Sommer und im Winter. Also sowohl im Sommer als auch im Winter werden, so steht es, lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Ist das nicht das Bild eines ausgeglichenen Christen, der sich in allen Umständen seines Lebens zurechtfindet, der sich nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt? Willst du nicht so ein Christ werden? Ganz einfach, indem du ganz neu dich danach ausstreckst, dass Ströme lebendige Wassers anfangen zu fließen. Einmal aus Jerusalem werden diese lebendige Wasser fließen, Sommer und im Winter, kein Unterschied. Wenn du ein Christ wirst, von dessen Leben ganz neu diese Ströme lebendige Wassers fließen, dann bist du von nichts und niemandem mehr abhängig, nur noch von Jesus. Die Umstände übermeistern dich nicht mehr, sondern du die Umstände. Dann wird dein Leben reich, ausgeglichen und du wirst ein Zeugnis für alle Welt. Ich möchte zum Schluss noch einmal erinnern an Elia. War Elia nicht ein mächtiger Gottesmann? Doch hatte er eine Erweckung nötig. Und du? Glaubst du an Jesus? Hast du schon vieles mit ihm erlebt? Hast du vieles für ihn getan? Doch ist es möglich, dass du eine Erweckung nötig hast. Hör einmal auf, dich zu beschäftigen mit allem, was du bis heute getan hast. Gehe zu Jesus und frage ihn, Herr, prüfe mein eigenes Leben. Und wenn nötig, gib mir neu die Ströme lebendigen Wassers, damit ich ein echter Christ werde. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Ströme lebendigen Wassers. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!